Sendemast sitzen und um uns herum ist ein Zombie-Apokalypse. Weißt du, nur wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch gesagt. Ja, wir sagen echt so.
Das machen wir so 24 Stunden Podcast.
Weißt du, wie man das nennt? Radiosendung.
Oh, Motherfucker!
Irgendwann war's besser und dann kam schon heute Beauty und Mandy, retten wir den Tag. Sie sind genervt, witzig, sarkastisch und wütend. Alles, was du brauchst, denn echt mal. Irgendwann ist mal gut.
Wir haben schon wieder übelst viel gelabert. Ich hab noch übelst viel auf meiner Liste.
Dann
weil ich
komm mal raus hier.
Wie immer.
Hey, bist du öfter hier?
Hey, was trinkst denn du da?
Was ist deine Lieblingsfarbe im Drink?
Hast du studiert? Studierst du noch?
Wenn du es dir aussuchen müsstest, wirst du lieber von einem Vampir angegriffen oder von einem Werwolf?
Ey, ist es dein Knutschfleck auf deinem Hals oder Kunstblut?
Was soll denn dein Kostüm eigentlich darstellen?
Hast du das selbst gemacht?
Naja, also ich weiß nicht, ob meine Cousine heute noch kommt, so, aber ich kenne hier auf jeden Fall Leute. Es ist nicht so, als hätte ich mich verirrt auf diese Party.
Warst du schon beim Buffet? Die Pizza ist echt lecker, oder?
Die Drinks hier sind richtig schwach, oder? Ich habe ja extra noch so ein bisschen Wodka in meinem Flachmann mitgebracht, aber ich weiß nicht, manche sind hier noch minderjährig.
Denkst du nicht, die könnten auch mal was von Beyoncé spielen?
Ich glaube, so generell ist der DJ ein bisschen betrunken.
Oh, fuck. Ich warte zu lange. Okay. Wir klären gleich alles auf für alle, die uns jetzt doch schon mit zuhören. Mhm. Kommst du von hier?
Ah ja, genau. Stimmt, das ist auch noch eine gute. Welches Fach studierst du?
Was willst du denn mal später machen?
Genau, wenn du groß bist. Ja, ist super. Ja, also genau, willkommen zu unserer Nach-Halloween-Folge. Genau, wir dachten, da alle Halloween-Partys dieses Jahr ausfallen, dachten wir, wir stellen mal so richtig nervige, awkward, weiß ich nicht, Gespräche, die man auf Partys hat, die mit Leuten, die man nicht kennt.
Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt auch echt kurz wirklich Probleme, nur Sachen zu finden, weil ich finde das, wie soll ich das sagen, ich habe eigentlich keinen, also wie labert man wirklich ja Leute, die man nicht kennt, es sind immer Standard langweilige Pupu-Fragen meistens so.
Mhm.
Und die stelle ich auch dann selber. Kommst du, oder bist du schon lange da, aha, bla, wen kennst du hier, ich bin über XY reingekommen und so, ja, also die großen Halloween-Partys, die Zeit ist definitiv jetzt vorbei,
ja.
Theoretisch dürft ihr noch Partys feiern am Samstag oder gefeiert haben, hätten, Vergangenheit, bla bla, aber ich denke mal, die meisten werden das nicht machen. Also ich war vorhin extra noch in der Videothek gewesen, hat mir ganz viele irre Filme ausgeliehen und ich habe 5 Filme ausgeliehen, die ich jetzt übers Wochenende schaffen will, auf jeden Fall.
Da ist ja was vor dir.
Ja, ich liebe Videotheken. Videotheken sind auch so, wie soll ich das sagen, so unterschätzt. Also wenn du durch Netflix dich durcharbeitest oder durch Amazon Prime oder was weiß ich nicht, du kriegst halt immer wieder deine eigene Blase auch ganz oft angezeigt, ne? Ja. Ich meine, gar keine Frage. Ich bin in der Videothek auch sehr, sehr, sehr oft im ganzen Horrorgenre unterwegs. Aber irgendwie ist es auch, wenn ich selbst da Filme suche, schaue ich nochmal vorbei an anderen Regalen, die halt auf dem Weg liegen und denke so, der ist auch,
Findet Nemo, auch schön.
Ich habe den Film gesehen, aber irgendwann gehen wir dann echt auf den Sack, so muss ich sagen. Also ich finde das echt cool. Ich liebe dieses Stöbern in Videotheken. Und dann gibt es immer Leute, also bei uns in der Phase 4, kann man quasi auch so Patenfilme kaufen, die man dann auch ausleihen kann. Also, ne, du kannst sagen, ich finde den Film übrigens gut. Hier, Phase 4, ich schenke den euch, das ist mein Patenfilm. Ah. Und genau, was ein cooles Prinzip ist, finde ich. Und ganz oft leih ich ganz bewusst Patenfilme aus, weil das meistens, wie soll ich das sagen, echt unbekannte Filme sind. Mhm. Von übsten Filmfreaks, weil sonst macht das keiner. Ja, mhm. Weil die haben auch so ein ganz gutes Repertoire. Und bin da schon echt positiv oft überrascht worden. Ich liebe ja, wenn ich ein bisschen zerstört zurückbleibe oder wenn man so denkt, was war denn das gerade? Mhm. Und mit den Patenfilmen ist das echt gut. Auf jeden Fall, Videotheken begleiten mich schon seit ich ein Kind war. Mein Vater, das war regelmäßig, haben wir Ausflüge in die Videothek gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal in dem Podcast erzählt habe, aber meine Eltern sind ja geschieden. Und irgendwann wusste mein Vater nicht ganz so viel mit mir anzufangen und er war so, hey, wir gehen früh in die Videothek, leihen uns ganz viele Filme aus und gucken die alle im Laufe des Tages an und schaffen die abends wieder zurück. Und mhm. Früher musste man ja noch Kassetten zurückspulen, sonst musste man Strafe in der Videothek zahlen.
Oh, stimmt. Oh, ja, genau.
Also das ist wirklich krass, wie diese Welt sich verändert hat. Und für mich waren Videotheken schon immer, also totale Kindheitserinnerungen. Ich hatte es immer schon geliebt, da rumzulaufen, einfach hinten die kurze Filmbeschreibung zu lesen. Und dann gab es immer diese FSK 18-Tür, wo der Typ, meistens war es ein Mann gewesen, in der Videothek den Summer gedrückt hat und man ist halt da verschwunden. Und ich dachte immer so, krass, das muss die abgefahrenste Welt dahinter sein. Dadurch, dass ich so Horror liebe, dachte ich so, boah, da sind die ganzen geilen FSK 18 Filme drin. Und naja, als ich dann 18 wurde, habe ich mir auch einen eigenen Ausweis in diese Videothek geholt und durfte dann hinter diese Tür und war enttäuscht.
Gab nur Porno, oder was?
Ja. Also ich weiß auch nicht, warum mein naiv kindliches Ich tatsächlich, also dass ich war, dachte, da sind reihenweise FSK 18 Horrorfilme und jetzt endlich sehe ich den krassen Scheiß und ja, nee, es ist halt 95% Porno und 5% die FSK 18 Horrorfilme.
Ja, ist so, ne? Das Krasse ist auch, dass der Vater von meiner Cousine hatte früher mal eine Videothek. Und das heißt, immer wenn ich sie besuchen war in Thüringen, konnten wir dann auch halt Filme einfach ausleihen, was easy war, weil es war ja seine Videothek, ich easy. Und genau, haben wir auch manchmal irgendwie so ein bisschen gruseligere Sachen geguckt, so. Das war, weil mein, also ja, ihr Vater quasi stand auch auf so Gruselkram, ich nicht so. Und ich war auch vielleicht noch ein bisschen zu jung. Und die andere gruselige Sache, die ich auch immer erlebt habe, wenn ich dort zu Besuch war, war meine Cousine, wie sie mit 7 Jahren Geige lernt. Das ist ungefähr genauso gruselig.
Okay, das ist super, dass diese beiden Kindheitserinnerungen schön nebeneinander stehen. Ja, mhm. Bei mir war das, also ich stehe ja total auf diesen Gruselkram und das kommt auch durch meinen Vater und der hat das mit der FSK-Einschätzung ja auch nie genau genommen. Ne? Also ich kann nur sagen, ja, jemand, der 13 ist, kann sicher Filme für 12 sehen und jemand, der 15 ist, wahrscheinlich schon einen für 16. Das kommt, glaube ich, immer sehr auf das Kind darauf an, aber was man vielleicht nicht machen sollte, ist jemand, der 12 ist oder 11, was ab 18. Das ist schon eine Diskrepanz. Weiß ich nicht. Hat mich auf jeden Fall lange beschäftigt, oft nachts und verfolgt. Und dieser Effekt aber, also diese Sucht nach dieser Angst, nach diesen Entsetzen, nach diesen, oh krass, was ist denn jetzt hier passiert und so. Also das war, es gibt ja so den Unterschied zwischen diesem ganzen Gore-Zeug, also das ist quasi wirklich Gedärme, Spritze überall rum, es ist Blut, es ist massive, krasse Gewalt, Leuten werden Gliedmaßen abgehackt, so, ne, dieses ganz übertriebene, so Splatter und die ganzen Gore-Sachen und das andere, ne, so Horror kann natürlich auch mit, da geht groß die Tür auf sein, ne, und ja. Das fickt er natürlich immer richtig, vor allem auch als Kind, aber auch diese anderen Sachen so, ne, also ich habe noch einen Film so im Hinterkopf, das ist krass, der hat mich echt lange beschäftigt und ich habe diesen Film nie wieder irgendwo gefunden. Das war irgend so ein Teenie-Horror-Splatter-Film. Ne? Ich würde ihn jetzt total gerne nochmal angucken, aber der hat leider eine Handlung, die meisten dieser Filme haben. Jugendliche oder junge Erwachsene sind unterwegs, die gehen in ein Haus, die müssen dieses Haus sauber machen und da passieren so irre Sachen schon. Ne? Ich mache die Schublade auf, da sind halt Haufen Holzwürmer drinne und Maden und Kram und so. Und nachts kommen halt so Dämonen und die bumsen die halt. Und also einige sehen, nicht alle, ne? Die sterben auch anders, aber eine, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben und da sitzt die Frau auf dem Typ und reißt den sein Gesicht ab, während die den vögelt halt so, ne? Und das ist bis heute in meiner Erinnerung. Ich würde jetzt gerne den Film mal angucken, weil was jetzt nämlich natürlich passiert ist, was mein Vater auch passiert ist, man gruselt sich irgendwann nicht mehr. Oder irgendwann schockt einen auch nichts mehr, ne? Weil man hat ja echt viel gesehen. Und als Kind war das für mich nicht begreifbar, wie das jemals passieren kann. aber ja, dieser Zustand, da habe ich erreicht. Und seitdem habe ich auch schon früher gemacht, aber ich leih mir quasi wirklich so gut wie jeden FSK 18 Film aus, gucke alle FSK 18 Sachen, weil ich immer noch hinterherjage, ne? Nach diesen, oh krass.
Weil ich dachte ich gerade einfach so, als du gesagt hast, irgendwie, da war da nur Porno irgendwie dahinter. Das ist ja auch dann so eine Kombination von Porno und Horror, würde ich jetzt sagen, was du gerade beschrieben hast.
Ist es durchaus. auf jeden Fall. Ich habe mir für heute Abend auch einen Film ausgeliehen. Also da gibt es die ganze Rezension im nächsten Podcast. Der heißt, glaube ich, Water Love und ist ein japanischer Film, der beworben wurde mit Soft-Porno und was war's, Arthouse und Fantasy. Und die Story ist super krude, also wirklich, und hinten drauf, die Bilder sahen so abgefuckt aus. Und es hat, also es ist ein richtig trashiger Film. Und ja, ich mag jetzt sowas. Wie gesagt, japanischer Film, irgendein, also es gibt so eine Unterwasserfigur, sowas wie quasi das spöttliche Shape of Water, ne? Und so eine Wasserfigur, und das ist aber ein Typ von einer, die der mal geliebt hat und so, egal wie, was ist diese Person quasi da gestorben und ist diese Wasserfigur Monster da wiedergekommen, aber diese Kostüme sind total absurd. Es sieht aus, als wenn sich quasi jemand einfach so ein Gummiding angezogen hätte und das Gesicht ist aber noch halb normal. Also, ja, ich bin gespannt. Ich liebe ja sowas und sowas findet man nur in Videotheken, Leute. Also diese ganze, ne, Mainstream-Sachen und so, klar kann man da die ganzen Streaming-Dienste nehmen, aber für wahre Filmliebende ist die Videothek und Leute, die dahinter stehen und Filme auch auswählen und auch mal sich trauen, Filme mehr zu nehmen, die sonst keiner gucken würde und die niemals auf Netflix landen würden, ist das schon sehr lohnenswert auf jeden Fall.
Da muss ich gerade auch an ein Gespräch denken, was ich letztens mit einem guten Kumpel von mir hatte. Das schließt so ein bisschen daran an, aber hat mit Musik zu tun. Weil wir auch so dachten so, ja, heutzutage, weißt du, worüber entdecken Leute ihre Musik so? Viel über Spotify, weißt du, so gibt's ja irgendwie diese ganzen personalisierten Playlists von New Releases, die dich interessieren könnten, bla 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 und so, ne? Und es gibt das Internet und bla. Aber wenn du überlegst so, damals, als ich so Teenager war, wo habe ich Musik entdeckt? Ich bin halt einfach mal in die Bibliothek gegangen. So, bin in die Bibliothek gegangen, habe mir dort CDs ausgeliehen, wo ich dachte, das Cover sieht cool aus. Dann habe ich die mit nach Hause genommen, dann habe ich mir die gebrannt. Und das ist so absurd, was ich darüber für Musik entdeckt habe, wo ich dann später, als ich dann irgendwie auch mal auf so Partys gegangen bin oder so, ne, da auf einmal diese Musik da kam und ich dachte so, krass, das hören auch andere Menschen. Ich dachte so, ich bin die einzige Person, die das hört, weil ich keine Freunde hatte, die so eine Mucke gehört haben wie ich. Und das fand ich total absurd, dass es heute so anders ist. Und er hat mir halt erzählt, ne, Franzose, da, dass er quasi in diesem Café, aus dem er daherkommt, gab es halt quasi irgendwie einen so Musikladen, so, also ne, die CDs und bla verkauft haben. Und da ist er mal hin und da gab es halt so einen Typ, der da gearbeitet hat, der halt allen Leuten so eine Band empfohlen hat. Die sind super unbekannt, die kennt keine Sau, weißt du? Aber diese ganze Kaff dort hat diese Band gehört, nur weil es diesen einen Laden gab, wo halt alle hingegangen sind und dieser Typ, der da gearbeitet hat, mega Fan war und die CD allen Leuten angedreht hat. Das wird es heute nicht mehr geben.
Nee, das stimmt. Das ist echt irgendwie auch wirklich schade. Ich habe halt auch nochmal in diesen ganzen Musikkontext daran gedacht, boah, krass, früher Kassetten, dann mit CDs und irgendwie war auch dieses Finden und Suchen war irgendwie auch echt cool, weil das war auch so haptisches Erlebnis. Ne? Mhm. Also wie hast du gesagt, du bist in die Bibliotheken gegangen und bist dann da rumgelaufen. Genauso habe ich ganz viele Bücher auch entdeckt, wegen Cover und es sieht interessant aus und man guckt sich's mal an. Oder man hat mit Leuten auch viel mehr darüber geredet. Oder ich habe auch früher so Punk-Sachen und so, da war ein Ding, einfach sich die Plastikbomb oder so zu kaufen und da waren immer Sampler dabei und von Bands, ne, und da war halt super, du hattest irgendwie 20 Songs von ganz unterschiedlichen Musikrichtungen auch teilweise und konntest einfach reinhören und meistens war dann so, oh, eine Song ist übelst geil, ja, dann höre ich mal den Rest des Albums von der Band an oder such die mal oder guck mal, ob die einen Gig haben oder so. Genau. Und so hast du wirklich, du bist auch komplett raus aus dieser Blase gekommen. Und ja, also das, was mich auch immer so annervt, wenn du irgendwie, wie soll ich das sagen, teilweise wird uns jetzt wahnsinnig viel empfohlen von wahnsinnig, also auf allen irgendwie, also alle empfehlen irgendwas, aber diese, also gerade ne, gerade die Bibliothek oder gerade das Musikgeschäft oder so, wo das so diese Orte, wo auch Leute rumrennen, die totale Nerds sind, was das angeht. Und wo man es auch gegenseitig wirklich auf diese stöbern und gucken kann, das verliert sich halt so. Ne?
Voll.
Und das ist halt wirklich krass und wirklich sehr, sehr schade. Ich habe auch überlegt, wenn diese Videothek hier kaputt gehen würde, ich würde wahrscheinlich all mein Geld hergeben, damit das nicht passiert. Also das würde mir wirklich das Herz brechen.
Ja, apropos Herz brechen, ja, kommen wir mal irgendwie zum großen Thema, nämlich hier neue Lockdown Light. So, ich war, habe jetzt auch wieder Homeoffice irgendwie vor mir und super krass, weil ich war halt noch mal im Büro gestern und dann dachte ich so, ach ja, da gehe ich doch noch mal irgendwie hier zu meinem Lieblingsdöner. Und habe mir da irgendwie meinen Halloumi-Wrap geholt, so bester Laden irgendwie in Berlin, Gude, ne? Gude ist richtig cool. Und ich gehe da so hin und der so wieder, ne, oh, wie immer. Und ich so, ja, weil ich bin dort Stammgast, so, ne, bla. Und dann dachte ich so, ja, jetzt fragst du mal, ne? Und dachte so, ja, hey, hier macht ihr jetzt dann auch zu, weil du darfst ja eigentlich noch so zum Mitnehmen, glaube ich, und so, ne? Und er so, ja, nee, wir haben jetzt erstmal bis Ende des Jahres zu und wahrscheinlich machen wir nächstes Jahr nicht mehr auf. Und ich war so, was?
Oh, so, nein.
Und ich habe fast geheult. Ich war einfach nur so, aber ihr macht das beste Essen. Und die beiden, die da waren, die gearbeitet haben, waren so, das ist voll lieb, dass du das sagst. Aber ja, wir werden die Krise ja wahrscheinlich nicht überleben. Und ich dachte so, okay, ich glaube, ich muss einen Fundraiser organisieren. So, das ist das Schlimmste. Ich dachte echt so, wenn ihr einen Lieferdienst macht, so, ich bestelle jeden Tag. Gar kein Problem, den ganzen Lockdown durch. So, aber ja, jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn ich zurückkomme, dann dieser Laden nicht mehr existieren wird, was echt schade ist.
Ja. Ja, also es blutet einem wirklich das Herz so. Ich hab heute auch, heute nicht oder vorgestern, ist doch egal, die Weihnachtsliste angefangen und meine Weihnachtslisten-Geschenkeliste besteht aus, okay, welche Bücher von welchen Leuten finde ich gut, die man unterstützen kann? Welche Kultursachen finde ich gut, die man unterstützen kann? Wo kann, also was kann ich als Spende verschenken, was ich unterstützen kann? So, ne? Und und so sind jetzt alle Geschenke dieses Jahr aufgebaut.
Sehr gut.
Ja, aber irgendwie das Gefühl wenigstens haben, irgendetwas zu machen. Ich habe mich total schuldig gefühlt, dass ich in den letzten Wochen zwar sehr viel im Kino war, aber nicht im Theater. Und dann dachte ich so, scheiße, ja, fuck. Also wirklich, ich bin richtig erschrocken, weil ich so dachte, stimmt, die hatten ja auch auf. Und dann war ich so, oh Gott, ich kauf ganz viele Theatertickets für Dezember. Ja, und ja. Also Leute, vergesst es nicht. Man kann auch ins Theater gehen und da gerade Kino und Theater sind die Hygienebestimmungen ja auch gut. Also ich habe zumindest von keinem Superspreader-Event gelesen, wo Leute in dem Saal waren, mal die 90% der Zeit die Fresse gehalten haben und dann wieder rausgegangen sind. Ja. Und ja, und hab dann gleich nach Veranstaltung geguckt und gleich gekauft. War so, oh Gott, hier seht ihr, es gibt Leute, die kaufen das noch. Ich bin dann aber selber erschrocken, weil ich sie vergessen habe. Meine Arbeitskollegin war heute auch so, ich wollte auch ins Kino, hat sie gemeint, ich hab's auch irgendwie verpeilt, weil ich auch mit dem Lockdown nicht so gerechnet habe. Und ich habe mir auch so gedacht, würde man eventuell so Wellen-Lockdowns machen, die nicht den ganzen Monat gingen, sondern, weißt du, dass ich mir so irgendwie so 2 Wochen offen, 2 Wochen zu. Ich weiß, klar, ist wahrscheinlich schwierig, das umzusetzen, aber du weißt schon, was ich meine, ne? Irgendwie so, dann würde man, wo man weiß, aha, der Dönerladen weiß genau, von auch A bis Z ist dazu. Und die anderen Kunden wissen oder Kundinnen wissen aber ganz genau, aha, da muss ich jetzt viel kaufen oder ich muss jetzt nochmal ins Kino und dann kann ich wieder nicht. Also irgendwie so, weiß ich nicht, ist vielleicht aus virologischer Sicht Quatsch, ich weiß, aber keine Ahnung, aber zumindest würde man dann vielleicht so einen gewissen Schritt der Regelmäßigkeit wieder haben, ne?
Ja, so. Ich glaube, es ist super wichtig, irgendwie auch da dran zu bleiben. Dein Geschenk und also deins und Zoes Geschenk irgendwie mit dem Kinogutschein habe ich auch schon eingelöst. Was super cool war und das mich auch wieder motiviert hatte, jetzt wieder mehr ins Kino zu gehen, war seitdem noch 2-mal im Kino und jetzt gehe ich wahrscheinlich morgen Abend nochmal ins Kino, weil ich halt auch finde, irgendwie das Kino, das scheint irgendwie eine sichere Sache zu sein und so und die haben gute Hygienebestimmungen und bla, und wo ich sage, ja, ich gehe jetzt irgendwie nochmal ins Kino, einfach nicht nur, weil ich irgendwie so denke, oh ja, und dann sitze ich im Lockdown, kann nichts machen, sondern einfach, weil ich weiß so, die Kinos sind halt am Arsch, so, wenn halt die einfach kein Geld kriegen, dann ich so, okay, wenn ich jetzt irgendwie nochmal denen irgendwie Geld geben kann, irgendwie davor, dann ist es irgendwie eine gute Sache. Mit meiner Schwester gehe ich morgen auch noch in eine Ausstellung, weil die sind ja dann auch nicht mehr. So, weil das war jetzt auch was, ne? Ich glaube, so viele Sachen von, ja, ich habe das Gefühl, wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, dass viel in dieser Diskussion geht immer darum, ja, alle Leute wollten einfach nur den Spaß haben und alle wollten irgendwie machen, was sie wollen, wo ich so denke, okay, das kann man halt so sehen, aber ich glaube, es gibt halt auch super viele Sachen irgendwie, wo es gute Hygienebestimmungen gab, so, Und Leute haben das auch gemacht, um halt die Sachen zu unterstützen. Und das ist halt auch wichtig, weißt du? Und das sind halt so Sachen, ja, ich bin jetzt nicht feiern gegangen, ich bin jetzt nicht in irgendwelche Bars gegangen oder irgendwas. Was ich gemacht habe, ist, ins Kino zu gehen oder eine Ausstellung zu gehen, ne, wo es auch, du musst jetzt immer so, ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, aber hier in Berlin ist es ganz klar getaktet, wenn du ins Museum gehst, bei allen eigentlich, ich war letztens im Jüdischen Museum zum Beispiel, da musst du halt so vorreservieren, so einen bestimmten Slot quasi, wo du dann reinkommst, damit die Leute davor auch nicht anstehen oder so, ne, sondern du kommst dann an zu deinem Slot, dann gehst du da rein mit den paar anderen Leuten, die da sind, so, kannst dir das angucken, gehst wieder raus, gehen die nächsten rein, so. Und ich denke, das halt, finde ich, gut gelöst und dann kann man die Sachen halt unterstützen und ich glaube, viele Leute haben das halt auch so gesehen und nicht einfach nur so, ja, keine Ahnung, ich gehe mich jetzt halt irgendwie jeden Abend in der Bar besaufen, weil, solange ich es noch kann, weißt du, also...
Ja, ja, denke ich auch. Das ist, also das wäre zu krass verallgemeinert, ne? Also wenn man das mal so nimmt. Ja, mal sehen, was die nächste Zeit bringt. Irgendwie, man, also ja, wird ja jetzt halt passieren, ne? Läuft halt ja quasi schon. Ja. Ich habe aber heute gedacht, vielleicht. Ich wollte erst so sagen, okay, dass wir das C-Wort nicht sagen oder das L-Wort nicht und dann wieder mit einem Trinkspiel, weil das komischerweise eine Folge war, die sehr vielen Leuten im Gedächtnis geblieben ist. aber dann dachte ich, okay, das wäre zu spontan. Genau, also wir haben ja heute bei dieser Folge eine Aufgabe und zwar wollen wir während dieser Folge einen Titel für die Folge finden, weil, also erst war so meine Titelidee so Lockdown, also eine Lok, die down fährt.
Ah.
Ja, merkst du, ist jetzt schon nicht so der Burner. Dann hatte ich ja irgendwie an so Wortspiele gedacht, die so nach Halloween bezüglich sind, aber da fand ich jetzt auch nichts gut von meinen Ideen. Und ja, mal sehen, was wir am Ende der Folge für Wahnsinnsideen haben. Auf jeden Fall hatte ich heute ein ganz furchtbares Alltagserlebnis. Es gibt ja so Alltagserlebnisse, die so, wie soll ich das sagen, so klein sind, aber ihn trotzdem belasten. Wo man so denkt, scheiße. Und zwar mit einer Kaki.
Eine Kaki.
Mit einer Kaki.
Der Frucht.
Ja, genau. Okay. Also ich habe manchmal so Anwendungen, wo ich so denke, oh, jetzt kaufst du gesund ein und isst Obst. Und Obst ist ja immer ein ganz schwieriges Thema, weil ich ja ganz viel Obst nicht essen kann. Mhm. Aufgrund von psychologischen Problemen, die ich mir einrede. die ich damit habe, wenn Mandarinen oder Clementinen oder Orangen so fusseln.
Orangig sind.
Orangig sind, genau. Und so irgendwie so Fruchtfleisch haben oder ich da irgendwas abholen muss oder so.
Das nennt man auch einfach mäkelig. Das ist dir klar, oder?
Nein, Quatsch. Das geht vielen Menschen so. Das ist ein Problem, das wird in dieser Gesellschaft totgeschwiegen.
Ich lebe mit so einem Menschen zusammen. Ich weiß ganz genau, wovon du redest.
Und genau, und aber Kakis gehen. Also Kakis sind ja... haben also gutes Fruchtfleisch, kann man gut reinbeißen, weisen keine komischen Texturen auf und so. Und heute habe ich mich auf meine Kaki gefreut, die ich schon einige Tage angestarrt habe und dachte, heute, jetzt isst du diese Kaki, hab die ganz fein ordentlich in Stücke geschnitten. Das ist genauso, ich bin da echt immer noch wie so 7 Jahre, wenn man mir Obst, so Pfirsiche oder so auch esse ich, Nektarinen auch, Aprikosen sind auch okay, geschnitten hinlegt, ne? Dann esse ich das. Aber wenn ich es habe und ich kriege das nicht präsentiert, dann bin ich mir so, kein Bock. Und das ist echt krass. Das war, also irgendwie sehe ich das schon seit Jahren durch. Auch so Äpfel sind ganz schwierig bei mir. In einen Apfel reinbeißen. Ich bin die schlechteste Apfelesserin der Welt. Ich beiße so zweimal rein und bin so unfertig. Also dieses bis zum Krebsessen kann ich halt irgendwie nicht. Und genau, wenn Leute immer so Obst schneiden und so. Und Leute, die mich kennen, fragen dann schon immer, soll ich dir das schneiden? Und ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt fast 30, aber das hat sich nicht geändert. Auf jeden Fall war ich voller Erwartung, voller Vorfreude auf diese Kaki und habe die mir selber sogar geschnitten und esse die und denk so, ha, das ist aber komisch. Na gut, ich esse noch ein Stück. Hä? Oh, mein ganzer Mund hat sich total pelzig angefühlt. Als hätte ich auf einmal Fell auf meiner Zunge. Der Geschmack war noch okay, aber ich war so, oh Gott, was ist das? Übelst krass, die sah eigentlich voll gut noch aus. Und dann habe ich meine Arbeitskollegen gefragt, die meinte so, ist die überreif? Ich so, naja, aber die ist ja noch fest. Also, es war krass. Und die meinte so, ja, die schmecken meistens so, wenn die überreif sind. Ich dachte so, krass, das habe ich noch niemals erfahren, diese Experience, dass mein ganzer... Mund pelzig wird, weil ich eine überreife Kaki anesse, die noch nicht mal, ich bin wirklich mäkelig, wie du sagst, irgendwelche Anzeichen davon aufweist.
Weird. Hast du überlebt?
Ich bin noch da. Ich habe diese Kaki ungefähr 5:45 gegessen. Jetzt haben wir es ungefähr 18:30.
Manchmal braucht das eine Weile. Ja.
Bis das Gift wirkt. Mhm. Aber es sieht gut aus. So.
Okay.
Weißt du, was auch schwindet? Also nicht nur Videotheken, Kassetten, Bibliotheken, sondern auch das deutsche Fernsehballett.
Das, was?
Ja, wusstest du, dass es die gab?
Das deutsche Fernsehballett?
Ja.
Das war eine Sendung oder das war eine Gruppe von Leuten? Das deutsche Fernsehballett.
Ja, das ist halt
eine Gruppe. Haben die so gemacht?
Na, Ballett.
Im Fernsehen?
Ja. Hier in Deutschland, deswegen hieß es deutsches Fernsehballett.
Ah, logisch, ich wäre nie drauf gekommen.
Hey, okay. So eine Indie-Gruppe, oh, die machen so voll Arthouse. Die machen Performances. Ja, nein, das ist das deutsche Fernsehballett. Und zwar haben die sich 1962 gegründet, damals noch in der DDR, vom Auftrag vom Deutschen Fernsehfunk. Und die wurden dann nach Wiedervereinigung vom MDR aufgenommen quasi. Und er war dann also Auftraggeber, sozusagen der MDR. Und und die sind immer so aufgetreten bei allen möglichen Sachen. Also ich habe die tatsächlich in meiner Kindheit sehr oft gesehen. Also alles, was meine Mutter hat ja sehr viel MDR und Schlagerpups-Kram angeguckt und alles, was da in diese Richtung geht. Und der hatte das deutsche Fernsehballett schon oft so Auftritte. Was aber wirklich krass ist, ist, wie teuer das ist. Also ich habe nochmal nachgelesen, also einen Auftrag oder eine Show, besser gesagt, die machen, so mit 18 Tänzerinnen, kostet halt so 40.000 Euro.
Mhm. Ja, nicht schlecht.
Und naja, die hatten halt keine Aufträge mehr, weil guess what? Ja, du hast das sehr... sehr schön eben so illustriert. Keiner will mehr das Fernsehballett sehen. Also niemand steht mehr jetzt wirklich darauf. Mhm. Und die wollten eigentlich noch eine große Abschiedstournee machen, aber wegen Corona fällt das flach. Und jetzt machen sie einen Internetauftritt noch, den man am 31. Oktober hätte angucken können. Wir sind jetzt noch nicht am 31. Oktober, aber ich weiß jetzt schon, dass ich hier nicht gucke.
Nee, ich denke auch nicht.
Und dann ist es verschwunden.
Schade.
Ja, ich weiß. Es ist auch irgendwie krass. Also ja, es stimmt schon, sowas so wie das deutsche Fernsehballett. Das. Ich habe von Margarete Stokowski eine Kolumne vorhin noch gelesen im Spiegel, wo sie das angeprangert hat, dass es quasi Lotto gibt. Also weil es quasi staatlich bezahltes Glücksspiel ist oder aufgefordertes Glücksspiel. Mhm. Und dann dachte ich so, stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und das ist so eng verknüpft mit Hallo, hier ist das Wetter. Und hier sind ihre Lottozahlen. Und überall wird gewarnt vor Spielsucht und der Staat sagt einfach, ein bisschen Lotto, das ist doch okay. Ein bisschen Lotto.
Voll, das ist doch genauso irgendwie mit, Zigaretten sind ganz böse. Aber hey, kauf dieses Bier und komm zu diesem Oktoberfest, was wir jedes Jahr haben, außer dieses Jahr, in dem wir uns einfach alle zusaufen, bis wir halb tot sind und Frauen vergewaltigen. Das ist doch genau das Gleiche, wo ich auch so denke, das eine ist jetzt nicht besser als das andere, würde ich jetzt mal sagen. Nee, und es sterben auch eine Menge Leute jedes Jahr an zu viel Alkohol. Von daher, okay, ne, aber... Deutschland, das Land der Widersprüche, wie ich jetzt auch wieder gelernt habe. Weil nämlich auch, wenn wir schon bei Sachen, die verschwinden werden, sind. Ich habe gestern einen ziemlich guten Instagram-TV-Beitrag gesehen. Irgendwie von so einem Typ, von dem ich noch nie was gehört habe, aber der scheinbar irgendwie Jazzmusiker ist. Der auch 6 Minuten lang quasi zum Thema Musikindustrie und wie quasi in der Corona-Krise Künstler und Künstlerinnen einfach ignoriert werden. Und das fand ich richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Weil er hat nämlich auch angeprangert zum Beispiel, dass er findet, dass halt so diese ganze Musikindustrie ganz schön leise bleibt jetzt die ganze Zeit hier in dieser Situation. Weil er irgendwie meint so, das kann halt nicht sein eigentlich, dass halt einfach da total, also dass diese Menschen einfach komplett alleingelassen werden. Er hat auch mal so Zahlen genannt, das fand ich nämlich sehr interessant, was Leute nämlich so gerne vergessen. Dass er nämlich gesagt hat, er hat dann mal so in seinem Umkreis so geguckt, wie viele Leute er denn so kennt, die in der Musikindustrie arbeiten. Und ist da schon auf ein paar hundert gekommen, hat er recherchiert, stellt sich raus, 1,5 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in der Veranstaltungsbranche. So, das sind eine Menge Menschen. Und wenn du das hochrechnest auf wie viele Menschen hier leben, ne, 80 Millionen, wenn du da ziehst irgendwie, wie viele Menschen hier Steuern zahlen, sind ungefähr 60 Millionen. Das heißt, von 60 Millionen sind 1,5 Millionen Steuerzahler Menschen in der Veranstaltungsbranche. Und diese Veranstaltungsbranche macht irgendwie so viele Milliarden Euro im Jahr quasi an Umsatz, dass sie im Prinzip fast mehr Umsatz macht als die Autoindustrie. Das so. Und dort auch mehr Menschen arbeiten als in der Autoindustrie. Und trotzdem man eher die Autoindustrie rettet, quasi als die Veranstaltungsbranche, obwohl dort sehr viel mehr Menschen arbeiten, sehr viel mehr Menschen arbeiten, die Steuern zahlen. So, also das ist ja, man ist ja nicht einfach nur, ist nicht einfach nur Kunst, sondern es sind auch Arbeitgeber, das sind Arbeitsplätze. So, und dass das einfach total ignoriert wird, ist halt schon krass. Und woran liegt das? Weil es keine richtige quasi Gewerkschaft auch gibt, quasi für Menschen in der Veranstaltungsbranche. Und das ist halt was, was sich die Branche aber auch selber zuzuschreiben hat, quasi. Dass sie politisch quasi nicht wahrgenommen werden, weil sie ja auch nicht den Mund aufmachen, weil sie nicht laut sind, weil sie niemanden haben, der sie vertritt, quasi politisch. Und dass er auch gemeint hat, es geht nicht darum, irgendwie mit den Kultusministerien darüber zu reden, sondern eigentlich mit den Wirtschaftsministerien, weil darum geht es nämlich eigentlich. Weil die Tatsache, er hat dann so gesagt, diese Diskussion um, was ist systemrelevant oder nicht, hat er gesagt, die findet er komplett schwachsinnig, weil am Ende, wenn diese Krise ja vorbei ist, was wollen die Leute machen? Feiern. Und wenn es dann nichts mehr gibt, wo du feiern kannst, so, dann ist halt auch drauf geschissen. So, ne? Und ich dachte so, ja, das war auch sehr aufschlussreich, durchaus. Ich glaube, darüber sollten sich Leute mal ein bisschen Gedanken machen.
Ja, auf alle Fälle. Also, und diese Sache, dass die Autoindustrie so gerettet wird, auch so vehement, genauso wie die Lufthansa, hat zum einen etwas mit Lobbyismus zu tun.
Richtig.
Zum anderen natürlich mit der Gewerkschaft und zum anderen natürlich einfach mit Prestige. Das sind Aushängeschilder. Ne?
Genau, und da hat er aber auch gesagt, und das fand ich gut, dass er gemeint hat, Deutschland stellt sich auch immer noch so dar wie das Land der Dichter und Denker, ne? Das Land irgendwie, ne, wo die Kunst, die große Musik, ne, wo das alles herkommt, wo er sagt, so dafür wird das hier ganz schön mit Füßen getreten. Dafür, dass wir uns nach außen immer noch irgendwie so als die, keine Ahnung, das Kulturland irgendwie hinstellen wollen. Und ich denke, ja, true. So, also ich finde, danach darf Deutschland richtig hart die Fresse halten, wenn es irgendwie um sowas geht, weil die haben sich nicht gekümmert. Niemand hat sich gekümmert.
Das stimmt, so. Niemand hat sich gekümmert und das ist richtig, ja. Das ist wohl so und dieses Sterben und Aussterben oder dass Leute da ihre Existenzgrundlage verlieren, Das ist ein Fakt und es ist erschreckend und auch vor allem, wenn ich mir so denke, okay, mit dem ganzen Geld, was auch in so Sachen wie Lufthansa oder so reingesteckt wurde, das sind ja alles Beträge irre, wo ich so denke, boah, da hätte man einen Großteil der Kulturlandschaft ganz schön retten können. Voll. Irgendwie. Und es ist auch so absurd, ich habe heute, also ist ja eigentlich der Berliner Flughafen, ist der ist er komplett fertig oder noch ganz?
Ja. Ja, der ist angeblich fertig.
Ah, es ist super. Also wirklich, dieser Flughafen, es lasse einen Fluch auf ihn. Schlechteres Timing könnte man wohl kaum haben.
Das dachte ich mir auch so. Ich dachte, geil, jetzt eröffnet der und niemand kann fliegen.
Es ist wirklich eine Farce. Ich denke halt auch, falls es irgendeine Existenz gibt, die ich auf jeden Fall denke, uns als Sitcom guckt, dann war das so einfach so ein Running Gag. So der BR. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch echt krass. Und diese ganze Geschichte um diesen Flughafen, das war so absurd. Ja, wir bauen so das. Oh, alle Geschäfte schon drin. Diese armen Leute auch, die da ihre Sachen verkaufen wollten. Das tat mir furchtbar leid um die. Weil ich dachte, boah, die können am allerwenigsten dafür. Die wollen nur ihre Buletten loswerden. Und nur weil irgendwelche Deppen da einen Fehler gemacht haben. Ja, genau. Was noch total Belangloses, weil ich denke so, man muss mal sein Gehirn mit Belanglosigkeiten freimachen, ist der Name von Elon Musks Kind. Also der hat viele Kinder, Elon Musk, das ist hier der Tesla-Chef.
Ah,
Der auch hier mit dem Mars besiedeln will und zum Mars reisen möchte und so. Und er hat mit einer Musikerin ein Kind, er hat viele Kinder, aber mit der einen halt, die aktuelle, mit der hat er jetzt auch ein Kind. Und das schreibt sich, XAA-12.
Was, ernsthaft jetzt?
Ja.
Oh Gott.
Ist kein Witz. Und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, weil der kalifornische Staat erkennt diesen Namen eigentlich nicht an, aber die haben das quasi so mitgeteilt, dass sie den so nennen. Die können ja auch ihm im kalifornischen Staat mit Manfred anmelden und dann trotzdem so nennen, ne? Und natürlich haben sie sich doch Gedanken gemacht, ne? Also so einen Namen nimmt man ja, also das kommt ja nicht so über Nacht, ne? So, dass
nee.
Es sei denn, man würfelt. Fände ich auch super. Oh, Mutti, wieso heiße ich Nutella 1991, Ausrufezeichen 1, 2, 3? Würfelspiel.
Das war mein generiertes Passwort für meinen E-Mail-Account.
Das ist auch immer super so. Immer wenn Leute Sonderzeichen, bin ich auch so ein Fall. Nehme ich aber Ausrufezeichen, weil das immer so leicht zu merken ist oder so. Ich bin die schlechteste Passwort-Creatorin ever. Ja, auf jeden Fall ist X steht für die unbekannte Variable. Mhm. Kennen alle aus wunderbaren Gleichungssystemen. Mhm. Dann dieses AE, also das schreibt man in Elfenschreibweise. Deswegen ist es nicht ein A und ein E nebeneinander, sondern es ist wie, als hätte das A und das E einen Strich gemeinsam. Ne? Und das
Warte mal, Elfenschreibweise?
Ja.
Was ist eine Elfenschreibweise?
Naja, Elbisch, hallo?
Ach so, sorry. Okay.
Mhm. Genau, das steht ja für, also steht ja für Liebe und künstliche Intelligenz. Und A-12 war der Vorgänger des Lieblingsflugzeuges von den beiden. Oder von Elon Musk, glaube ich eher. Ja.
Die haben eine Schraube locker. Richtig heftig.
Es wurde auch hart debattiert, natürlich im Internet. Einige haben es verteidigt darüber, dass es auch irgendwie visionär ist, weil man muss ja auch weiterdenken und so. Und,
deine Mutter ist visionär, was ist das für Bullshit?
Naja. Achso, eine Sache, die mir letztens auch, die mir immer noch ein bisschen zu denken gibt, ist, also wie du merkst, ich habe gesammelt an Sachen, die mich beschäftigen.
Mhm.
Und wie immer mich mit dir hier bei diesem öffentlichen Telefonat auszutauschen, ist Charlotte Roach.
Mhm.
Weil die jetzt nämlich unter die KünstlerInnen gegangen ist.
Blöder Zeitpunkt, würde ich sagen.
Blöder Zeitpunkt, ja. Die verkauft ihre Kunst aber online. Mhm. Und die Sache ist, wer Charlotte Roach Fan ist oder nicht Fan ist oder wer auch immer ihr auf Instagram folgt, hat vielleicht gemerkt, dass in den letzten Wochen, Monaten das eher ruhiger war. Was im ganz harten Kontrast stand zu der Zeit davor, weil da waren jeden Tag 1000 Insta-Stories. Und gut, alles klar, verstehe ich aber auch, wir sind ja auch die schlechtesten Instagrammer der Welt, hat man immer keinen Bock mehr. Und dann auf einmal habe ich aber eine Story wieder gesehen, dachte ich so, hä? Bin dann auf ihrem Profil und dachte so, hä? Und krass, sie hat jetzt, verkauft jetzt quasi Kunst an Kunst, also sie hat auch eine richtige Website. Und dann habe ich gedacht, schaue ich mir das Ganze mal an, hat die so Fotos von ihren Bildern gepostet und so, dachte ich so, alles klar.
Mhm.
Also ich sag mal so, Kunst ist ja eh immer ein sehr strittiger Begriff.
Sehr relativ, ja.
Genau, aber da dachte ich so, okay. Ein Projekt war eine Binde, glaube ich, die halt irgendwo draufgeklebt war. So, ich habe mir so extra als Screenshot abgespeichert. Genau, das hieß, es ist eine Binde, die aufgeklappt ist und da sind irgendwie so Glitzersteine oder so. Und das heißt Spring Feldpen One Night Sanitary Towel.
Mhm.
Und das kostet 96 Euro.
Und okay.
Und so geht das immer weiter. Also es sind auch so wie so Kinderzeichnungen. Ne? Also in einem leckt sich der Hund das Poloch. Und das Bild, was sie da gezeichnet hat, kostet 2140.
Vielleicht sollte ich auch anfangen zu malen.
Habe ich mir auch gedacht. Und vor allem, das ist, wie gesagt, Kunst, ne? Was schön ist, was ästhetisch ist, wie auch immer, oder was irgendwie hübsch ist. Das ist, ne, ist auch die Frage, ist es dann Kunst? Soll ja mal streitbar sein und so. Alles okay. Aber da dachte ich mir auch, Jesus, das ist einfach nur, also das ist dann nicht mal irgendwie so wertigere Materialien oder krasses, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, sie hat eine Slip-Einlage aufgeklappt. Also ich, keine Ahnung, vielleicht für 96 Euro. Ich hoffe noch, insgeheim, dass das irgendwie so ein Marketing-Ding ist. Also entweder ist
es so ein Prank.
So ein Prank, genau, richtig. Und, oder sie sagt, hey, ihr Idioten, ihr habt ein Bild für 2.114 Euro gekauft, ich spende all das Geld.
Aha.
Ich weiß es aber nicht. Also, ich meine, ich kann mal gucken, ob die Sachen noch verfügbar sind, weil es ja bald Weihnachten, ne?
Mhm.
So,
ja, super strange auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht sind Leute auch einfach irgendwie von der jetzigen Situation ein bisschen verwirrt im Kopf so, und treffen echt weirde Entscheidungen. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Mir hat zum Beispiel irgendwie auch eine Kollegin von mir am Donnerstag erzählt, also gestern, dass sie irgendwie so einen Kurzfilm gesehen hat, irgendwie von auf YouTube irgendwie, der angelehnt ist an diesen Film, den ich nicht kenne, aber du vielleicht irgendwie, 1917, glaube ich, heißt der, wo es um den Ersten Weltkrieg geht. Naja, und auf jeden Fall ist er quasi angelehnt darin und heißt halt 2020 und stellt quasi, ist so angelehnt, ist wie so eine Parodie an 1917, bloß dass es halt heute spielt. und quasi alles so darstellt, was jetzt so in den letzten Monaten eigentlich abgegangen ist. So, ne? Mit so, du hast halt so Leute und die müssen halt zu Hause bleiben. Und dann sind die so, fuck, wir müssen Klopapier kaufen. So, und dann müssen die halt quasi, laufen die irgendwie so zum, keine Ahnung, nächsten Walmart. Und dann ist neben denen irgendwie so ein krasser Protest. Und auf der anderen Seite, keine Ahnung, irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Und dann, keine Ahnung, so tausend Sachen, die passieren. Und es ist wie, als wäre es so in einem Kriegsgebiet, bloß dass es halt Corona-Times ist. So, und genau, den Link wollte sie mir nochmal schicken, weil ich fand das klang irgendwie ganz spannend, weil ich mir nämlich auch so gedacht habe, so, fuck, weißt du, das ist eine echt historische Zeit gerade und überleg mal so in 40 Jahren oder so, wenn Leute an das Jahr 2020 denken, was, also, wie absurd das ist, weißt du, und wir leben halt jetzt. Wir kriegen halt diesen ganzen Mist mit und denkst halt einfach nur so, what the fuck? So, und in 40 Jahren denken die Leute, what the fuck? Was war denn da los? Alter, was geht denn ab in dieser Welt so? Seid ihr alle gestört? So, also wirklich.
Ja, also ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch mal das, was wir, wie soll ich das sagen, habe ich auch schon mal in der Sendung angesprochen, dieses Gefühl, also ne, was sind wir für eine Generation, ne? Was sind wir überhaupt? Oder was passiert denn hier überhaupt gleichzeitig schön? Weil es gibt zwar ganz viel Scheiße, aber zumindest jetzt hier im direkten Umfeld kann man sich zu essen kaufen, ne? Und hat keine Hungersnot oder krasse Ängste auszustehen, was viele, viele Generationen vor uns auch hier in Deutschland ja hatten. Mhm. Da gab es ja mal sehr viele unrosige Zeiten für sehr viele Menschen. Und genau, und irgendwie war das okay, wir sind keine Nachkriegsgeneration mehr, wir sind auch nicht wirklich die Generation Wiedervereinigung so, weil das eben mehr unsere Eltern betrifft. Und jetzt sind wir Generation Corona und eben erleben das alles hautnah und erzählen irgendwann noch Weiße, wo wir 5 Jahre lang uns nicht umarmen durften öffentlich. Also,
und Klopapier rar war.
Und Klopapier rar war, genau. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Oh, Mutti, warum kaufst du immer noch so viel Klopapier? Oh, wenn du wüsstest. Das damals ist noch so drin. Ja, genau.
Damals gab es kein Klopapier. Du hast keine Ahnung.
Wie so eine Nachkriegsgeneration, die Leute auch immer so, ne, die können auch kein Essen weghauen und so, ne, die einen Krieg erlebt haben. So sind wir dann mit Scheißpapier. Ja. Oh, selbst das ist doch peinlich und embarrassing, unsere Generation. Wirklich.
Unsere Generation ist generell super embarrassing. Und ich dachte mir halt auch so, dass diese ganze Corona Times jetzt, wenn du dir auch mal anguckst, was in dieser Zeit noch neben Corona alles passiert ist, ist ja nicht so, als hätte das nicht gereicht, weißt du? Aber natürlich musste das einfach zusätzlich noch in einer Pandemie passieren. Und dann dachte ich aber so, ist ja auch interessant, also wenn man mal überlegt, die anderen Sachen, die jetzt alle, ne, Belarus, keine Ahnung, Polen, keine Ahnung, Black Lives Matter, was weiß ich was, you name it, weißt du? Du nimmst irgendwie diesen ganzen Scheiß, der ja so oder so wahrscheinlich passiert wäre. Und hättest das jetzt aus, also es wäre nicht in einer Pandemie passiert, das wäre ganz anders gelaufen, trust me. So ohne Mist, ich meine, wie absurd ist das, wenn du überlegst, so wie viele Menschen jedes Jahr in den USA, schwarze Menschen, an rassistischer Polizeigewalt sterben. Eine Menge. In den letzten Jahren sehr viele. Und auch nicht, ist jetzt nicht so, als wäre das in diesem Jahr mehr gewesen als vorher. Aber trotzdem hat das dazu geführt, dass es 2 riesengroße Demonstrationen in Berlin gab und deutschlandweit, wo Hunderttausende von Menschen in Deutschland auf der Straße waren, weil ein schwarzer Mann in den USA von der Polizei ermordet wurde. Das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Das ist noch nie passiert. Diese Demonstration hier in Berlin, wo 50.000 Menschen waren, in einer Pandemie, aufgrund also so einer Sache, das wäre außerhalb einer Pandemie niemals passiert, bin ich mir zu 100% sicher, dass das nicht so gelaufen wäre. Und ich find's absurd. So.
Okay, aber dann denkst du ja, dass irgendwie die, also wie soll ich das sagen, dass die Leute, also dass die Pandemie dann was Gutes da getan hat?
Ich bin mir nicht sicher, ob das was Gutes ist, weißt du? Weil ich meine, es ist ja auch so, was ist jetzt passiert darauf? Weißt du, was hat sich seitdem geändert wirklich? Im Prinzip gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Leute drüber geredet haben und jetzt irgendwie die große Frage überall ja auf einmal stand so, hat Deutschland etwa auch ein Problem mit Polizeigewalt? Und du denkst so, gute Frage, die hätten wir uns schon vielleicht, keine Ahnung, schon immer stellen können, sind aber scheinbar jetzt erst auf die Idee gekommen, uns die zu stellen und das haben wir getan. Und was ist seitdem passiert? Was ist real passiert? Überhaupt gar nichts ist passiert. Ein Scheiß ist passiert. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang darüber diskutiert, ob es denn eine Untersuchung braucht, also der gute Herr Innenminister keinen Bock drauf hatte, ne, dass man in der Polizei eine Untersuchung darüber macht, ob es irgendwie rassistische Polizeigewalt gibt. Wo ich denke, darüber, wie lange haben wir darüber diskutiert? So, for no reason. So, es ist einfach nur lächerlich. Es ist alles von vorn bis hinten lächerlich. Und wenn du dir auch anguckst, ein paar Monate vorher, 2 Monate bevor das mit George Floyd war Hanau. Waren da 50.000 Menschen auf der Straße? Nein. Und ich sage dir, wäre zu dieser Zeit eine Pandemie gewesen, was sie halt damals einfach noch nicht war. Ich sage so, wirklich, das mit Hanau war wirklich blödes Timing. Weißt du, wäre das einfach mal ein bisschen später passiert? Ich bin jetzt ein bisschen ironisch, tut mir leid, ein bisschen sarkastisch. Aber ernsthaft, also man muss sich doch mal auch wirklich fragen, warum das so passiert, aber was in Hanau passiert ist, keine Sau gekratzt hat. Also ich finde das schon krass. Und dass es direkt vor deiner eigenen Haustür passiert, während das andere in einem, am Ende der Welt passiert ist, von uns aus. Also ich glaube schon, dass die Leute hatten einfach krass viel Zeit, haben krass viel Zeit auf Social Media verbracht, noch mehr als sonst, und hatten einfach Bock, sich mit irgendwas zu beschäftigen, weil denen fucking langweilig war. So, ich denke, das wäre sonst nicht so, das hätte nicht so eine Sogwirkung gehabt. Und das ist ja mit all den anderen Themen. Alle Leute glotzen irgendwie sich diesen ganzen Scheiß an, der in dieser Welt passiert, aber dieser Scheiß ist schon immer passiert. Aber da war es so, okay, wir haben uns eine Woche lang haben wir uns darüber unterhalten und dann war es wieder vorbei. Aber das hat ja Monate, war das ja ein Thema. Und das würde ich schon sagen, ist ein Unterschied zu den Jahren davor, weil da kann ich mich nicht erinnern, dass Sachen so gelaufen sind. Und ich denke schon, dass diese Pandemie einfach nochmal so eins draufgesetzt hat zu allem, ne? Nicht nur, dass Polizeigewalt passiert, sondern dass das auch noch während einer fucking Pandemie passiert, während sowieso schon alles Kacke ist und Menschen die ganze Zeit sterben, muss zusätzlich noch so eine Scheiße passieren. Weißt du, Polen, weißt du, jetzt müssen die auch noch das Abtreibung verbieten. Weißt du, ist nicht schlimm genug irgendwie, dass eine Abtreibung während der Pandemie eh schon scheiße ist. Jetzt darfst du es gar nicht mehr machen. Ja, und das sind irgendwie alles so Sachen, wo ich glaube, das bringt die Leute auch nochmal krass mehr auf die Palme. Und deswegen, man kann sagen, das ist vielleicht auch was Positives. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das zu behaupten. Aber es ist zumindest mal eine Feststellung, finde ich, dass das so ist.
Ja, da hast du recht. Die Leute, und da nehme ich mich auch nicht raus, weil man ist, wie soll ich das sagen, das ist eigentlich krass, was so auch rückblickend der Kapitalismus immer für eine Wirkung auf einen hat. Ne? Auch so eine Sogwirkung, ne? Dass man ganz viele Missstände auch, wenn man die irgendwie erkennt, davon gehört hat oder so, aber dann immer so ist, oh nee, das ist doch nicht so wichtig, weil ich kümmere mich, was ich mir als nächstes kaufe. Mhm. Ne? So ganz blöd gesagt. Und jetzt sind so viele Dinge, wie soll ich das sagen, eben auch, weil die Pandemie ist, man Zeit hat, oder viele Dinge nicht mehr so wahrnehmen oder nutzen kann, oder weil man vielleicht wieder auf Sachen warten muss, weil es denn eben das nicht gibt, weil das eben gerade nicht produziert werden kann, ne, und so, dass die Leute wieder so fürs Wesentliche, offener sind oder einige offener sind. Also ich merke das so, dass mir das so geht, weil ich so denke, krass, die Essenz im Leben oder das, was das Leben ausmacht, wie soll ich das sagen, ist halt eine ganz andere, außer ich kaufe mir schöne, tolle Sachen, ne, und, und
geh das, feiern.
Ja, genau. Und das mal wieder zu merken und dass man auch, also viele gesellschaftliche Missstände und so weiter da sind, das ist, ja, dafür ist tatsächlich diese Pandemie auch gut. Und vielleicht war das auch, ist das auch bei vielen Leuten, und da schließe ich mich selber auch echt nicht aus, auch manchmal so eine Übersprungshandlung, die man hat, wenn man denkt, scheiße, es ist so viel Kacke, so viel. Fuck, ich kaufe mir ein neues Top. So, ne, also.
Ich gehe mich besaufen.
Ja, so. genau. Irgendwie so, weil man kann ja eh nichts ändern und deswegen, aber hat ja immer so das Bedürfnis, also ich, dass das irgendwie in alle Aufgaben so erledigt sind, dass in dem Mikrokosmos, dass es da allen gut geht und so, aber diese Erkenntnis, die man sich selber dann so wirklich hart eingestehen muss und denkt so, nein, wir hatten das ja auch schon mal, es ist immer ein bisschen scheiße und gerade ist halt ein bisschen mehr scheiße und es wird auch noch lange ein bisschen mehr scheiße bleiben. Und egal, was für eine Richtung sich das entwickelt. Und ja, du hast recht, das Erschreckend ist aber trotz dessen, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, sich solidarisiert haben, passiert immer sehr wenig. Also ich habe immer das Gefühl, dass das letzte Mal, wann eine Demonstration wirklich etwas an Output gebracht hat, was mir in Erinnerung ist. Und da ist auch die Frage, das waren sicherlich nicht nur die Demonstranten, auf gar keinen Fall, sondern es waren viele, viele andere Umstände, war die Wiedervereinigung.
Ja.
Die auch, also die DDR war ja quasi auf den Knien gewesen, ne? So wirtschaftlich als auch eben die Menschen, die in der DDR wohnten, hatten Schnauze voll davon, viele. Und alle mal ganz dahingestellt. So, aber das weißt du, was ich meine? Das war das letzte Bild, was ich so im Kopf habe, wo man sagt, ja, Menschen haben gesagt, finden wir doof.
Richtig.
Und dann ist was passiert. Und klar, bei so einigen Sachen, wie zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer für Tampons und Binden und so weiter, dass die geändert wurde, der Steuersatz, ne, runtergeschraubt wurde, aber gut, ja, das war eine Pupsi-Petition und ja, die ist irgendwie durchgewunken und was ist dann passiert? Viele fucking Hersteller haben einfach die Preise beibehalten und haben sich das Geld in die eigene Tasche gesteckt, so. Und, aber das hat jetzt für mich kein so grundlegendes Ding und deswegen ist jetzt, also, und da blicke ich ja auch in andere Länder. Da kriegt man sicherlich nicht viel mit, was das verändert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass in den USA sich jetzt signifikant durch diese vielen Demonstrationen, die ja wirklich, wirklich krass auch da waren, wirklich was geändert hat. Und das bringt natürlich zu der Frage, ich meine Russland, ich habe letzte Dokumentation auf Arte über russische Rapper angeguckt. Und die Art hatte zu tun, dass die irgendwelche Leute da reingekriegt haben, die mit denen reden, weil sich das keiner traut. Mhm. Und die haben einige Passagen übersetzt und da würde man hier nicht mal mit der Wimper zucken. Aber dort müssen die dann mit ernsthaften Repressalien rechnen. Ne? Ja. Und mit willkürlichen Verhaftungen und so weiter. Und dass ihre Sachen nicht weiterverkaufen können und bla bla bla. Und wo ich denke, ja Leute, hallo, das ist Diktatur, ne? Und da gehen aber auch Leute auf die Straße, riskieren Verhaftungen, versuchen sich künstlerisch zu zeigen, fliehen dann aber aufs Land, damit sie nicht belangt werden oder nicht so gut zu finden sind, was wirklich krass ist, ne? Und die haben da Leute vor den Augen der Kameras, wo da einer dann, das war auch eine andere Dokumentation über Oppositionelle und Leute, die sich dafür einsetzen, also wegverhaftet. Und die Eltern wussten tagelang nicht, wo der war. Und genau, und Nawalny wurde ja auch abgesehen von diesem krassen Giftattentat, was war, ja, auch mehrfach inhaftiert. Grundlos. Ja. Also, ne, die finden schon Gründe dann dafür, ne? Und dann denke ich so, krass, da regen sich aber Leute und die gehen hohe Risiken ein, wirklich, und sagen, das ist nicht cool, wir wollen, dass sich was verändert. Und da passiert seit Jahren nichts.
Ja.
Und diese Niedergeschlagenheit auch von diesen Rappern da in den Interviews nach dem Motto so, ja, es ist einfach wirklich, wirklich zum Kotzen. Also die Leute haben die Schnauze voll, auch die jungen Leute und das sind ja viele Aufstände, Belarus etc. Ne? Das ist ja nicht so, dass wenn die Leute nicht sagen, nee, ne, wenn man ja immer sagt, ja, aber die müssen ja auch mal, man muss ja auch mal, ja, aber wenn du aufstehst und sagst, nein, das ist nicht cool, du brauchst ein fucking Druckmittel. Hast du kein Druckmittel, ist das ganz schwer umzusetzen. Meistens sind die Regierungen die an den Waffen, ja, die Staatsgewalt haben. Ne?
Richtig.
Und die auch da natürlich willkürlich Gesetze machen können. Ich meine, das beste Beispiel ist die Nazizeit. Jemand hat gesagt, scheiße, Nazis sind doof. Nicht nur doof, die sind an allen schuld. Die sind ganz furchtbar. Wir lassen Gesetze, dass das und das nicht mehr erlaubt ist. Sie dürfen nicht mehr arbeiten, sie dürfen das nicht mehr machen. Und zack, bumm, war es legal, dass sie das machen mit den Leuten.
Ja, richtig. Und ich glaube, das ist halt wirklich einfach so ein Ding, dass ich denke, dass so dieses, es gibt halt einfach Menschen, die hier auf dieser Welt leben, in bestimmten Ländern oder auch, keine Ahnung, auch in Deutschland, aber eben, ja, nicht so privilegiert oder so, die halt an vielen Stellen nicht wirklich eine Wahl haben, irgendwie alles zu kämpfen, weil es ihnen ums Überleben auch geht, weil es ihnen darum geht, irgendwie, dass sie existieren dürfen. Und ich glaube, das ist das größte Problem, warum sich Dinge nicht ändern, ist, dass die Menschen, die aber die Macht haben oder die zumindest privilegiert sind, die nicht so krass hohe Repressalien zu befürchten haben zum Beispiel, sich dann aber, also dann immer so die Klappe halten oder mal kurz was sagen und dann sich wieder zurückziehen. Weißt du, und ich glaube, das hat man, ist für mich zum Beispiel, sieht man das definitiv daran, was eben auch, große Demos, irgendwie rassistische Polizeigewalt, bla bla bla, weißt du? Aber wer denkt denn jetzt noch daran, ganz ehrlich? Für die meisten Leute ist das Leben doch jetzt einfach wieder weitergegangen. Weißt du, dann war so, oh geil, wir können wieder rausgehen, wir können wieder was machen. Okay, scheiß irgendwie auf irgendeine Demo, scheiß auf irgendwas. Weißt du, Hauptsache, wir können irgendwie wieder the time of our life haben, solange irgendwie wir gerade mal ein bisschen frei haben, bevor der nächste Lockdown kommt. Weißt du, aber für andere Menschen ist das ihr Alltag. Für die ist das nicht vorbei. Für die ist es jeden Tag so. Und die haben aber mal ganz kurz sowas wie Solidarität erlebt. Und dann auf einmal die Leute sich wieder verpisst. So. Und das war ja auch das habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen vor ein paar Monaten, dass ich ja von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, da fand ich irgendwie eine, die da mit der Presse gesprochen hat, die hat einen wichtigen Satz gesagt, weil die hat ja gemeint, so reden wir mal nicht darüber irgendwie, wo die Leute die ganzen letzten Jahre waren irgendwie und sich nicht gekümmert haben. Aber jetzt, wo ihr da seid, erwarte ich auch, dass ihr bleibt. Und ich finde, es hat sich genau das bewahrheitet irgendwie, was ihre Befürchtung wahrscheinlich war und was auch meine Befürchtung genauso war und die von vielen anderen auch, dass wo sind denn jetzt alle? Weißt du? Wo sind denn jetzt alle? Interessiert eigentlich schon keine Sau mehr. Und das ist halt was, wo ich sage, ja, und das ist genau deswegen, warum die Dinge bleiben, wie sie sind. Weil es einen mal kurz interessiert hat. Weil es kurz, mal kurz irgendwie on vogue war, sich irgendwie dafür zu interessieren. Und dann, so die Leute, die ganzen Organisationen, die sich einsetzen, haben mal kurz irgendwie so einen Push von Spenden gekriegt, so, ne? Zum Beispiel ja eben auch eine COP, ne, Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, ne, wo ich ja auch zu deinem Geburtstag hingespendet habe zum Beispiel, was ich eine richtig gute Idee fand, einfach auch jetzt noch irgendwie in der Zeit, weil ich glaube, da bist du nämlich auch eine der wenigen, die jetzt auch immer noch irgendwie Leute dazu auffordert, irgendwo hin zu spenden. Und die hatten ja auch einen Post auf ihrer Website gemacht, wo sie gesagt haben, ja, wir bedanken uns für die ganzen Spenden, die eingegangen sind und so, das ist super cool. Aber ich bezweifle, dass die Spendenbereitschaft immer noch so hoch ist jetzt, wie sie vor 3-4 Monaten war. Ja, und das ist eigentlich was, da muss man kontinuierlich dranbleiben an den Themen. Man muss die Leute, die wichtige Arbeit machen, kontinuierlich unterstützen und nicht mal ganz kurz und dann nicht mehr. So, aber das ist halt einfach, wie es ist. Ja, es ist, wie es immer läuft. Weil im Endeffekt sind dann Leute wieder damit beschäftigt, irgendwie schön ihr Ding irgendwie zu machen mit, oh ja, geil, ich kann jetzt mich wieder mit Freunden treffen, dann mach ich lieber das. Weißt du? Und das ist so, das ist menschlich. Ja, ich will das jetzt gar nicht so schwer verurteilen. Ich glaube, das ist menschlich, aber das ist auch der Grund, warum sich Dinge nicht verändern.
Ja, absolut. Weißt du? Ja, das ist der Grund, warum Dinge sich nicht verändern. Das stimmt. Letztendlich sind wir uns doch selber am nächsten. Und, und das hat sich in vielen geschichtlichen Epochen gezeigt. Die Nazis, also Deutschland hat sich nicht selbst von den Nazis befreit. Ne? Also das muss man so sagen. Und ja, klar, war das an einem gewissen Punkt, ob das möglich wäre dann da oder nicht, aber du weißt, was ich damit sagen will. Viele, viele Dinge, auch egal, ob die Wiedervereinigung das war oder so, sind aufgrund von anderen Umständen, ja, haben die sich verändert. Ne? Genau. Und klar gab es auch in der Geschichte Phasen, wirklich zu Zeiten der Aufklärung, wo auch wirklich einfache Menschen, aber wo andere Leute wirklich gesagt haben, okay, alles klar, Aufklärer, ne? Hießen ja auch nicht nur so, also die haben ja wirklich auch gesagt, okay, denkt mal nach, Leute, was so abgeht, ob ihr das gut findet. Und da gab es ja aber sehr große Revolte, sehr große Revolution, ja, das war blutig, ne? Also da waren wirklich so, okay, fuck it, wir müssen jetzt krass kämpfen. Aber da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Fantasieargument ist, was ich mir gerade ausdenke, aber je mehr Kontrolle natürlich derjenige ausüben kann, der Macht hat, desto schwieriger ist ein Umsturz auch. Ne? Also das ist so, keine Ahnung, früher gab es keine Überwachung, wie heute möglich ist. Es gab nicht die krassen Waffen, es gab nicht die krassen Polizeifahrzeuge, keine Ahnung. Also weißt du, wenn sich ein wütender Mob, den man immer in Erinnerung hat, getan hat mit Heugabeln, ne? Der war natürlich auch schlecht, dieser Mob, muss man auch sagen. Aber trotzdem, zum Beispiel eben, wo wir was demonstriert haben oder dann eben auch wütend irgendwas gemacht haben, dann hatte das zumindest vielleicht eventuell eine direktere Auswirkung so, ne? Und das war ja auch die Leute zu diesen Umsturzzeiten, wo es dann vorbei war mit den Königen und den Herrschern und den Fürsten, das war ja ein jahrhundertelanger Krieg. Also das war ja quasi, das kam nicht einfach so, wo man gesagt hat, so innerhalb von 10 Jahren haben wir dann eine andere Gesellschaftsordnung. Ne? Natürlich wollten die Kaiser und so, ne, wollten da wieder zurück an ihre Position zum Beispiel. Also das darf man halt immer auch nicht vergessen, dass gesellschaftliche Umschwünge sehr lange dauern und dass man dieses System, was wir jetzt haben, besteht ja auch gar nicht so lange. Ne? Das ist ja auch immer so, wie soll ich das sagen, im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung, im Rahmen der Evolution des Menschen und wie auch immer, ist dieses System Demokratie, was auch nicht alle für gut empfinden, ist die Demokratie sehr jung. Und auch das Parlament ist sehr jung tatsächlich. Ne? Und überhaupt die Wahlrecht, klar, das wirkt immer so, ne? Geschichte, Leistungskurs, sehr viel schon wieder vergessen. Aber was ich wirklich gelernt habe, ist, okay, es gibt zwar viele Ideen, aber viele Ideen mussten doch wieder verworfen werden, weil sie scheiße waren, weil das dann doch wieder zurückging. Die Weimarer Verfassung, die Weimarer Republik hat sich selber quasi gekillt, muss man sagen. Ne? Die ersten Versuche, die ja da waren, irgendwas zu schaffen. Ja, und jetzt ist halt das. Und jetzt muss man halt gucken, wohin sich denn das wieder entwickelt. Ne? Also das ist so, man kriegt das schnell, oder ich hatte auch schnell früher mal das Gefühl gehabt, wir haben jetzt Status X erreicht, supi. Ne? Das war's. Also ganz früher so, ne? Weil sich nicht keiner, also früher Jugendlicher waren, wo andere Dinge wichtiger sind. Und und jetzt denke ich so, okay, das ist jetzt wieder eine Phase und irgendwann in 150 Jahren blickt man dann darauf zurück. Abiturientin muss dann diese scheiß Verfassung lernen für die Prüfung. Obwohl es schon wieder 10 andere danach gab. Ne? Also so muss man das vielleicht auch einfach mal betrachten. Es gibt immer Umbrüche. Wir leben hier irgendwie alle zusammen und wir haben uns irgendwie auf Gesetze geeinigt, damit wir uns nicht die ganze Zeit killen. Also das muss man halt auch mal sagen. Das ist das, das ist das, weshalb die Menschen das machen, damit ich keine Angst habe, dass jemand meine Wohnung einbrechen kann und mich abmurksen kann und sagen kann, das ist jetzt meins. So.
Ja, ich glaube auch, warum, also ich fand zwei Sachen irgendwie haben mich auch dieses Jahr sehr beschäftigt. Also das eine ist ja irgendwie auch mal festzustellen, ganz klar, dass es uns einfach scheiße viel zu gut geht. Na? Weil deswegen verändert sich nämlich auch nichts, das, was ich vorhin meinte, ne? Dass Leute, die irgendwie wirklich krasse existenzielle Ängste haben, die haben nicht wirklich eine Wahl, weil die sind entweder scheiße, also kann es eigentlich nicht viel schlimmer werden als das, was sie haben. Aber uns geht es einfach zu gut. Und das ist ein Punkt, warum sich nichts verändert. Und das andere ist auch, dass ja auch genug Leute irgendwie, wie Angela Davis zum Beispiel, ja eine großartige Person ist. So. Also ich finde, Leute sollten sich mehr mit ihr beschäftigen, weil ich glaube, diese Frau, finde ich, aus so vielen Ebenen ist die krass. Ich meine, die hat im Gefängnis gesessen, die war zum Tode verurteilt, so, die hat, keine Ahnung, Menschen irgendwie aus ihrem Leben verloren, die sie geliebt hat, so an den Kampf irgendwie gegen intersektionalen, also gegen Rassismus und gegen alle diese Dinge, so, ne, sie hat da ihr Leben fast für gelassen, so, und trotzdem ist diese Frau immer noch da und kämpft immer noch für die gleiche Sache, so, und hat immer noch, also ist nicht verbittert dabei, ne, sondern sagt so, nee, das ist wichtig und ich verstehe, Situationen sind so und so. Die ist auch so eine verständnisvolle Person, wo ich denke, ich bin schon längst verbittert. Ich bin schon längst krass heftig verbittert. So, und diese Frau gibt mir irgendwie Hoffnung, weil ich so denke, die kämpft schon seit so vielen Jahren dafür und die ist immer noch dabei. Wie krass ist das denn? Ne, aber wo ich halt auch einfach denke, dass Menschen müssen verstehen, dass Revolution bzw. Veränderung, die kommt nicht, indem man Leute nett drum bittet, die irgendwie die Macht haben. So funktioniert das nicht. So hat das in der Geschichte nie funktioniert. Ich meine, gibt es ein Beispiel, an dem Leute nett gefragt haben, so mit, hey, könnten wir das vielleicht ändern, weil es voll kacke, weil da sterben Leute dran und dann hätte sich das verändert, das noch nie passiert in der Menschheitsgeschichte. So, warum glaubt denn irgendjemand, dass wir mit Diskussionen hier wirklich großartig weiterkommt an irgendeinem Punkt? Also da muss man doch einfach mal ehrlich sein, irgendwie, wie es ist. Wenn es wirkliche Veränderungen bedeuten soll, da muss viel mehr passieren. Leute müssen viel radikaler sein, weil ansonsten passiert gar nichts. Und das ist halt was, das sehe ich momentan nicht, dass es diese Potenzial innerhalb unserer Generation gibt, eben genau, weil es uns nämlich eigentlich zu gut geht. Und das ist eigentlich tragisch, aber es ist halt auch, wie es ist. Ja? Also, ja.
Ja, das stimmt. Es gibt immer diese einer Ansatz der, ich sag mal so, modernen Form der Veränderung, über den wir auch hier schon mal gesprochen hatten, ist so, ne, dieser Ansatz der Cancel Culture. Ne, zu sagen, okay, da passiert XY und dann sagt eine Gruppe von Menschen eine hohe Masse, okay, wir üben Druck aus, weil wir das dann nicht mehr kaufen, weil wir nicht mehr hingehen. Ne? Ich lasse jetzt mal den Shitstorm da aus, ne? Aber ja, das stimmt irgendwie. Und QAnon-Anhänger, ich meine nicht euch mit scheiß Brandsetzer auf Robert-Koch-Institut. Nee. Ja? Das meinen wir nicht mit...
Wir reden von echten Problemen und nicht von irgendwelchen Dingen, die in eurem Kopf abgehen.
Richtig. Und dass ihr das hier gesagt, ja, wir leben in der Diktatur, aber Journalisten sollen hängen. Hohoho. Ja, das meinen wir nicht. Ja, apropos auch nochmal diese ganze Filterblase. Ich habe letztens zu einem interessanten Phänomen einen wunderbaren Comic gelesen. Und von Oatmeal, das ist die Person, die auch unter anderem hinter Exploding Kittens steckt. Und großartig, also wirklich, checkt den Instagram aus oder die Website, wie auch immer, der hat ganz viel auch gratis, ist ganz witzige Partyspiele mit kreiert und auf jeden Fall beschäftigt er sich aber auch ganz oft mit, ja, so ein bisschen so Wissenssachen weitergeben, ne, also manchmal. Und hier hat er dann einen ganz tollen Comic gemacht zu dem sogenannten Backfire-Effekt. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, noch gar nicht.
Dieser Effekt, der ist schon lange bekannt. Und da haben sich schon auch viele Philosophen oder kluge Leute in der Vergangenheit damit beschäftigt. Und ich finde, der ist aber heutzutage noch wichtiger, sich dessen bewusst zu sein. Und zwar sagt dieser Backfire-Effekt, ne, was sie dieses Zurückfeuern oder wie auch immer, ne, man das jetzt übersetzen möchte oder Rückschlag, zurückzuschlagen, zurückzufeuern, wird es genau auf Deutsch übersetzt, 1:1, naja, lässt er sich so erklären, wenn ich jemand, der eine harte Meinung fährt, egal ob das fundamentalistisch ist oder ideologisch, ne, oder wirklich vehement sagt, Kakis sind das beste Obst der Welt, ne, also irgendwas wirklich sehr stark vertritt, und wenn ich versuche, dich dann davon zu überzeugen, dass Kakis eben nicht das beste Obst der Welt sind, wirst du immer mehr finden, dass Kakis das beste Obst der Welt sind, weil du hast schon immer Kakis gegessen und in deinen Erinnerungen und in all deinen Geschichten spielen Kakis eine wichtige Rolle und du hast dir dieses Bild für dich in deinem Kopf zusammengesetzt, dass Kakis das beste Obst der Welt sind. Mhm. Ganz komisch, wenn man Kakis ganz oft ausspricht, wenn man so Kakis sagt. genau, aber es geht eben darum, wenn jetzt eine andere Person kommt, die ganz vehement sagt nein, weil guck mal hier, guck mal da und je stärker diese Person versucht, dich zu überzeugen, desto mehr neigst du dazu, bei deiner Meinung zu bleiben. Und das ist auch ja das, was genau, also ne, dieser Effekt ist bekannt, was auch ganz krass aber bei allen Social-Media-Sachen passiert. Weil da spielen ja dann irgendwann auch Fakten keine Rolle mehr, man trifft sich nicht, um sachlich was auszutauschen. Das ist nicht wie bei einer Tagung oder Workshop oder ne, oder wo man irgendwie einen längeren Prozess hat, um irgendwas rauszufiltern oder egal, ob es eine Schule ist oder bei irgendwelchen Diskussionen, sondern jemand sagt, XY ist so, das ist so, die Sache ist so, jemand sagt, nee, aber hasse und bla und dann geht's ja ganz schnell weg von der Sachlichkeit, schon mit dem zweiten oder dritten Kommentar oft, zu, na, musste mal und da und ne, und manchmal oft direkt beleidigend oder die andere Person fühlt sich eben direkt angegriffen. Und Forscher oder Leute, die darüber Gedanken gemacht haben, wie auch immer, haben dann halt eben gesagt, ja, oder gemerkt, Leute lassen sich meist nur überzeugen von Argumenten, wo sie denken, dass sie selber darauf gekommen sind.
Mhm. Ja, voll. Daraus besteht mein Job, basically. Ja,
genau, dann kennst du, also im Prinzip diesen Backfire-Effekt für eine andere Wirkung. Mhm. Und eben, ich fand es sehr interessant nochmal, also je mehr man dann versucht, jemanden zu überzeugen, also angenommen, man würde mit jemandem AfD-Wähler zusammen irgendwo sein, durch Zufall mal sich getroffen beim Döner, weil man als AfD-Wähler gut Döner kaufen kann und trotzdem totaler rassistischer Arschloch sein kann. Keine Ahnung, würde man darüber diskutieren, je mehr man eben versucht, diese Meinung außer Kraft zu setzen, desto eher würde der AfD-Wähler wieder die AfD wählen. Und genau das habe ich auch schon erlebt. Ne? Also diese Argumente liefern oder dieser Dialog, um dann zu schaffen, dass der andere im Prinzip wie manipuliert wird, muss man ja sagen. Ne? Dass du sagst, ja, super, du hast es selber erkannt. Obwohl, ich habe es ja eigentlich gesagt. Letztendlich muss ich aber trotzdem ich selber bin auch nicht unauffällig dafür, ne? Also.
Nö, sind wir alle.
Sind wir alle, genau, richtig. Ja. Und Altmi hat das in seinem Comic wunderbar erläutert. Ich glaube, was George Washington, ach, so scheißegal, eine berühmte historische Persönlichkeit. Und da hat er einfach gesagt, ja, der hatte Holzzähne, weil seine anderen Zähne ausgefallen sind. Und dann hat er gesagt, aber ein Teil seiner Zähne bestand doch aus Tierknochen. Und genau, und dann hat er noch was total absurd Krasses gesagt, was im konträren Zusammenhang, glaube ich, von der politischen Meinung von dem Typ stand, ist auch egal. Und dann war man so, bau, das ist nicht so. Auch wenn man Argumente dafür hatte eigentlich, ne? Weil Leute bilden sich ja von gewissen Dingen ein festes Bild, machen sich ein festes Manifest davon und dann ist das halt so, ne, für die. Und Leute zur Überzeugung von diesem Bild wieder umzukehren, wenn da ein Widerspruch existiert, ne, also in dem Beispiel konntest du trotzdem glauben, dass diese Person für dich noch gut ist, auch wenn die Holzzähne hat. Und deswegen nimmt man das an, wenn man denkt, okay, krass, wusste ich nicht, aber hat ja nichts damit zu tun, ne, das entspricht ja nicht meiner Ideologie, ne, so. Aber sobald es dann in dieses, was, hä, ne, dieses verzerrendere andere Welt begibt, dann reagiert man so mit diesem Backfire-Effekt. Also sagen die Leute eben, wie man das so knacken kann, ist demjenigen in den Argumenten, die man auch teilen könnte, bestärken oder halt auch positiv hervorheben und dann versuchen, mit einer Diskussion und einer Argumentationskette eben so dahin zu kommen, um irgendwann zu sagen, so der andere so, hey, ach, AfD wählen ist blöd. Stimmt. Ja, aber es ist schwer, dahin zu kommen auf jeden Fall.
Es ist, und es wird schwerer, weil was wir im Moment sehen, ist, dass du ja überall immer mehr Spaltung irgendwie hast, so, ne? Und ich finde, jetzt gerade hier in Deutschland sieht man das auch sehr gut, ne? Irgendwie mit, keine Ahnung, Leuten, Querdenkern, Verschwörungstheoretern, QAnon-Leuten oder so, ne? Und dann hast du halt irgendwie andere Leute, die halt sagen, nee, die labern halt nur Bullshit, das sind Covid-Idioten, blablabla, ne? Und du hast halt so eine krasse Spaltung, so. Und was ich jetzt auch letztens wieder... Die Bild zeigt es mir immer noch bei YouTube die ganze Zeit an. Es ist immer so lächerlich. Aber weißt du, wenn ich da schon so Headlines sehe, irgendwie von wegen, keine Ahnung, es gab eine Prügelei irgendwie, weil jemand seine Maske nicht aufsetzen wollte. So, halt so Sachen. Weißt du, die Leute rasten halt komplett aus einfach, ne? Wo ich halt auch so denke, ja, ich find's auch nicht cool, wenn Leute jetzt ihre Maske nicht tragen, so. Aber deswegen ist halt, das sind halt einzelne Personen, ne? Und es sind halt irgendwie Menschen und die haben irgendwie so eine Meinung, so, ich kann die scheiße finden, so, aber denen jetzt auf die Fresse zu hauen, deswegen wird wahrscheinlich jetzt nicht helfen, so, ne? Und du siehst aber immer, dass es halt mehr das gibt und das hilft ja, man muss ja auch das so sehen, es hilft ja auch immer alles, den Status quo zu erhalten. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass Leute zu spalten innerhalb einer Gesellschaft hilft immer dazu, den Status quo zu erhalten. Weißt du, jetzt haben wir irgendwie diese Demo gehabt, irgendwie hier wieder in Berlin, ne? So, keine Ahnung, Leute ohne Masken, bla bla bla. Alle rasten irgendwie aus, wie schlimm das alles ist, wo ich so denke, was aber eigentlich schlimm daran ist, ist nicht diese Leute, die ihr Recht, ihr absolut okayes Recht irgendwie dafür nutzen, irgendwie auf die Straße zu gehen, für eine Sache, an die sie glauben. Das ist hier so. Bin ich froh, dass wir in einem Land leben, in dem das so ist. Ne? Natürlich finde ich denen ihre Meinung scheiße, aber ich kann ihnen das nicht verbieten, wenn ich irgendwie meine Meinung genauso auf die Straße tragen möchte. Was ich verurteilen kann, ist aber das Verhalten der Exekutive, in dem Fall der Polizei, wie sie damit umgegangen ist. Nämlich, dass sie bei jeder linken Demo irgendwie, keine Ahnung, mit Wasserwerfern, Pfefferspray gegen Kinder einsetzen und Leute auf die Fresse hauen, irgendwie bloß weil sie sagen, kann ich hier mal vorbei? Während irgendwie da, hier in Berlin, die, obwohl sie gesagt haben, nö, die Demo wird aufgelöst, so, ihr könnt jetzt nicht laufen, die einfach sagen, die Querdenker, bla bla bla, Leute einfach sagen, ja, ist uns scheißegal, machen wir es trotzdem. Und machen es einfach. Und die Polizei läuft so daneben, ist so, okay. Und denkst so, wait. Ja, warum ist es passiert? Weil die Polizei nur mit 650 Beamten vor Ort war. Was man dazu sagen muss, ne? Also wenn man sich die Bilder irgendwie, keine Ahnung, von der Räumung irgendwie der Liebig 34, die jetzt irgendwie war, irgendwie anguckt, so, ne? Also da haben sie ja nicht gespart an Polizeipräsenz, so. Und das waren sehr viel weniger Menschen, so. Und wenn du dir irgendwie jede andere Demo irgendwie in letzter Zeit irgendwie nur entferntesten linksorientiert war angeguckt hast, das sind ja Straßenschlacht gewesen. Da waren 300 Leute irgendwie, die demonstriert haben in Neukölln gegen Gentrifizierung und das ist in einer absoluten Straßenschlacht geendet. So, wo Pfefferspray gegen Kinder eingesetzt wurde, wo du denkst, und da hast du irgendwie diese Spackos irgendwie von Querdenker irgendwie, die zu 5000 auf einer Demo sind, die sie für 4.500 Leute angemeldet haben, wo alle gegen die Regeln verstoßen und die Polizei ist so, ja, was sollen wir jetzt machen? Wir haben halt zu wenig Leute. Ja, ist jetzt kacke. Weißt du, und denkst du, so, was ist denn das? Das heißt, ich bin nicht wütend auf die Leute, die da demonstriert haben. Ich bin wütend darüber, wie Politik damit umgeht. Und das ist ein Problem, weil die Leute immer den Feind an der falschen Stelle sehen. Der Feind sind für mich nicht die Leute, die hier ohne Maske rumlaufen. Der Feind für mich ist die Art und Weise, wie die Politik damit umgeht. Aber diese Spaltung trägt halt dazu bei, dass die Leute den Feind an der falschen Stelle suchen. Und ich glaube, das ist das, was auch unter anderem dazu führt, dass sich Dinge nicht verändern. Weißt du? Also, ja, eigentlich alles beim Alten, ne?
Eigentlich alles beim Alten, ja. Was irgendwie auch teilweise ernüchternd ist. Und du hast recht. Mhm. Gerade dieser Umgang, auch was gegenüber, ne, ich kann es auch nicht mehr hören, ja, aber die Linken sind auch, ja, oh, okay, ja, gut, komm. Aber das ist so, ich denke dann immer so, krass, es fällt ja auch Leuten auf und Leute sagen das ja auch und es ist ja offensichtlich. Es ist ja nichts, was ja auch versucht wird von der Politik zu verstecken oder so, ne? Also es ist ja da und Leute prangern das an. Genauso auch, was war mit Hanau, da durften die nicht demonstrieren, ja, trotzdem und bla bla bla. Diese ganzen offensichtlichen Diskrepanzen, wo man denkt, okay, hier wird eine Gruppe, die also links noch nicht, also wie soll ich das sagen, auch nur annähernd, links anhaucht, ja, total krass diffamiert und alle über einen Kamm schert, als würden die ständig irgendwo Rohrbomben legen und die andere Gruppe, ja, mit Reichskriegsflaggen laufen, ist okay.
Voll.
Ist in Ordnung.
Wir stürmen den Reichstag, kein Problem.
Kein Ding.
So, ne? Also, aber hat man auch richtig draus gelernt aus dem letzten Mal Querdenker-Demo, ne? Wo ich so denke, wow, ihr Vollidiot, das ist doch nicht euer Ernst, das ist doch Absicht, da kann mir doch keiner erzählen, dass es jetzt mal aus Versehen passiert.
Ja, wird eine Puppe gefunden, mit diesen, von wegen Journalisten hängen und so weiter. Mhm. Dann werden diese Brandsätze, die jetzt geworfen wurden, alles, wo man so denkt, hey Leute, das war nicht die linke Szene. So,
richtig.
Ne? Oder vielleicht war es auch jemand, ich meine, bei Querdenkern läuft ja alles mit irgendwie, aber trotzdem. Und das, was dann eben passiert, das sehe ich auch so wie du, ist nicht dieselbe Gewalt und nicht dieselbe Vehemenz, mit der gegen andere Sachen vorgegangen wird. Und das ist wirklich für mich ein riesiges Fragezeichen. Und wo man halt wirklich, und das haben wir ja auch schon mal gesagt, sagen muss, dass ein total an die Weimarer Republik, wo Gewalttaten, rechte Straftäter super, super lasch bestraft worden und linke Straftäter super, super, super unverhältnismäßig haben, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da noch Todesstrafe und so. Dann gegen die, aber das... ich weiß nicht, ob ich das Arbeitsblatt richtig im Kopf habe von damals, aber naja, was immer signifikant ist dieser große Unterschied. Das ist bis heute geblieben.
Voll, das ist so. Und was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist auch das, was du angesprochen hast, ne? Du siehst halt auf Querdenker-Demos Leute, die halt mit, ne, sowas von wegen, ja, Merkel muss sterben, bla bla bla, irgendwelchen Plakaten, irgendwie, was offensichtliche Morddrohungen sind, irgendwie gegen Politiker herumlaufen können. Weißt du? Und da passiert nicht so viel. Während aber bei einer Demo gegen Polizeigewalt auf einem Plakat steht, fuck the police, und die Polizei damit ihre Polizeigewalt rechtfertigt, so, und sagt, ja, natürlich haben wir die festgenommen, natürlich haben wir die halt totgeprügelt, weil die haben uns ja beleidigt. Wo ich denke, okay, also da wird so gehandelt, aber bei einem Plakat, wo drauf steht, hey, lass mal Merkel hängen und alle ihre ganzen anderen Fotzenidioten, da guckt man dann einfach vorbei. Also das ist ja so... Ganz im Ernst, wie willst du das doch erklären? Wie willst du das denn noch rechtfertigen? Das kannst du nicht. Aber es wird sich ja nicht mal die Mühe gemacht, das zu tun, weil man das gar nicht muss. Weil man das überhaupt nicht muss, weil es nämlich auch in der allgemeinen Bevölkerung, der sogenannten Mitte, die mir immer noch nicht klar ist, was die Mitte ist, so, die das scheinbar voll okay finden und das überhaupt nicht problematisch finden und dazu ihren Mund aufmachen. Und ich denke, wenn ihr doch alle so fair seid und wenn ihr doch alle irgendwie ihr, ja, also ich finde, alle Leute müssen das schon, muss dann schon alles gleich sehen. Wo ich denke, ja, dann macht das doch auch mal. Warum wird denn da nicht irgendwie drüber geredet? Warum wird denn da nicht gesagt, das geht so nicht? Nö, wird's nicht. Das ist den Leuten egal. Und das ist was, wo ich denke, pff, wow, also da macht man das Politik aber auch so richtig krass einfach, so zu sagen, na, dann können wir es ja weiterhin so machen, weil es scheint ja irgendwie niemand zu kratzen, außer die paar linken Pisser, die wir sowieso alle einbuchten, wenn uns danach ist. So, also wenn das so läuft, wenn das die Gesellschaft ist, in der wir leben. Also ich weiß nicht, das ist nicht die Gesellschaft, in der ich gerne leben will. So, selbst wenn ich nicht links wäre, würde ich in dieser Gesellschaft so nicht leben wollen.
Nee, also. Nee, ja, es ist so offen, diese Diskrepanz, die ist da, und das braucht mir auch gar keiner zu sagen, dass das gegen die Rechte nicht, also genauso vorgegangen wird wie gegen die Linke. Das ist totaler Bullshit. So. Okay, wir sind schon wieder am Ende unserer sehr gemischten Sendung. Spätestens nach dem Musiktitel brauchen wir einen Titel für diese Sendung.
Ich habe schon einen Titel.
Du hast schon einen Titel. Wow, ich finde super, dass du nebenbei doppelt gedacht und gearbeitet hast.
Siehst du, Multitasking nennt man das. Ich finde, wir sollten diese Folge die Kaki-Revolution nennen.
Okay, das finde ich gut.
So, haben wir einen Titel gefunden.
Ja. Und die Kakis, die können echt krass revolutionieren mit ihren...
Ich denke auch. Also ich glaube, darum geht's.
Abgelaufen, Pelzing. Ach, da kann man nichts mehr danach essen, richtig gut. Okay, wir hoffen, dass ihr zumindest für diese knappe Stunde oder anderthalb Stunden gleichzeitig abschalten konntet, aber gleichzeitig auch ein bisschen, euch den aktuellen Tagesgeschehen widmen konntet. Ein paar Gedanken vielleicht, ja, vielleicht teilt ihr uns so Gedanken, vielleicht denkt ihr total idiotisch, beides ist okay, beides ist gut. Hauptsache, man denkt über irgendwas nach. Das ist ja das Wichtige. Und ich finde auch, wir sollten auch aufhören mit Podcasten.
Wir sollten aufhören mit Podcasts.
Ja, weil nämlich tatsächlich jetzt sogar Bibis Beauty Palace Podcast.
Ist aber vorbei. Wir müssen was entgegensetzen.
Du meinst, wir müssen stark bleiben, egal wie hart die Podcast-Realität ist.
Ja, weißt du, wir können das Feld doch nicht den Leuten überlassen.
Ja, das stimmt. Wir müssen auch immer noch unseren verdammten fucking Podigy-Link ändern auf Instagram, damit wir diese Playlist da mal reinballern können.
Ja.
Ja, voll. Hat noch keiner gemacht bei uns. Offiziell schlechteste Instagram ever.
Ja, okay.
Ich sag's ja nur.
Vielleicht setze ich mich mal dran.
Aber was hauen wir denn auf die Playlist?
Guck mal, ich habe hier zwei Sachen. Der eine Song ist auch passend zu unserem Thema, was wir heute hatten. Er war nämlich heute bei Spotify in meinem Recommended, was auch immer, Dings drin, von Das Lumpenpack. Und der Song heißt WZF, für Was zum Fick, heißt das ausgeschrieben. Und es geht um das Jahr 2020 und ich fand den Song sehr witzig, der hat mich heute kurz belustigt. Und außerdem ein Song von einer Künstlerin, Upsal, UPSAHL, und der heißt Drugs. Und darum geht's, da geht's um Partys und der Refrain geht ungefähr immer so: I just came here for the drugs. Und ich dachte, das passt auch gut zum Partythema.
Okay, finde ich super. Wir sind diesmal jetzt schon schnell zur Playlist hinzugefügt. Ich habe zwei Songs, und zwar einen von der Künstlerin Mitski, Washing Machine Heart. Und dann habe ich, weil das auch so ein bisschen zum Ende der Welt passt, den Main-Titel-Theme-Song von Westworld draufgepackt. Eine meiner Lieblingsserien, und der ist sehr, sehr, sehr gut. Und ja, den kann man mal anhören zur heutigen Zeit im Lockdown. Ja, ich werde über Lockdown ganz viel Filme gucken und lesen und ich muss mich mal wieder ein bisschen aufraffen, ja, Home-Sports-Kram zu machen. Ja, weil ja, bei uns ist jetzt auch Training vorbei. Vereine haben ja zu, Sportvereine haben ja zu. Aber Hauptsache die Bundesliga kann auch stattfinden.
Na, natürlich. Deutschland lässt nichts auf seinen Fußball kommen.
Ja, richtig, genau. Nichts auf seinen Fußball, nicht auf VW und die Lufthansa. Wow. Mhm. Und wir haben immer noch kein Endlager. Ja. Ich finde Bayern immer noch gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine gute Idee.
Ich denke, also in diesem Sinne würde ich mich in einer krassen Fremdsprache verabschieden. Und zwar mit Servus. Oder? Ich habe es bestimmt auch total falsch ausgesprochen. Die sei nicht Servus.
Servus. Servus.
Das ist ja so, ich stelle vor, du bist bei Servus.
Und dann alle so, ich glaube, sie ist Ausländerin.
Ja, das stimmt. Kannst du das richtig aussprechen?
Servus. Du musst, glaube ich, so ein bisschen anders betonen einfach. Servus. Keine Ahnung. Ich auch keine Ahnung.
Okay, das ist jetzt genauso wie bei mir. Gut, alles klar.